SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Sarah Sasso, schön, dass Sie dabei sind. Die SR Info-Bilanz am Mittag mit unter anderem diesen Themen. Der Ernst des Lebens geht wieder los. In Berlin beginnt die Haushaltswoche. Heilsbringer für die europäische Wirtschaft. Brüssel will die Wettbewerbsfähigkeit der EU steigern und legt einen Plan dazu vor. Und das waren die Paralympics. So fällt die deutsche Bilanz aus. Bunte Blätter, kühles Wetter. Ab heute ist der Sommer endgültig vorbei und auch in Berlin geht die Regierungsarbeit wieder so richtig los. Mit dem Dauerbrenner in der Ampelkoalition, der Haushalt. Hitzige Debatten sind da schon vorprogrammiert und dazu spreche ich mit Sabine Henkel aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Diese Woche ist Haushaltswoche in Berlin. Morgen wird Finanzminister Lindner den Haushaltsentwurf 2025 im Parlament einbringen und dann wird darüber beraten. Was sind denn die größten Streitpunkte in dem Entwurf, um die es nochmal gehen wird, Frau Henkel?
Ja, der größte Knackpunkt und Streitpunkt, das ist die sogenannte globale Mindereinnahme, so nennen das die Haushalter. Und gemeint ist damit eine Lücke von 12 Milliarden Euro. Das ist eigentlich nichts Besonderes, dass man mit so einer Mindereinnahme kalkuliert. Das gibt es in sehr vielen Haushalten. Da pocht man dann darauf oder man hofft darauf, dass nicht alles ausgegeben wird, was man geplant hat. Und das klappt auch meistens. Nur ist diese Lücke mit 12 Milliarden diesmal besonders groß. Und das ist riskant. Und das wird die Opposition, dem Finanzminister und auch dem Bundeskanzler vermutlich um die Ohren hauen in der Debatte.
Also Finanzierungslücke von 12 Milliarden Euro. Und es gibt ja auch zu vielen anderen Punkten im Haushalt in der Ampel unterschiedliche Meinungen. In dem Zusammenhang taucht ja auch immer wieder das Thema Schuldenbremse auf. FDP und CDU, die pochen auf die Einhaltung. Und bei den Grünen, da sind gerade wieder Stimmen laut geworden, die sich für eine Reform aussprechen. Auch das eine schwierige Gemengelage?
Ja, und die wird auch schwierig bleiben, da bin ich mir sehr sicher, weil die FDP da nicht locker lassen wird. Sie würde nach meinem Eindruck lieber mit fliegenden Fahnen untergehen, als an der Schuldenbremse zu drehen. Und daher wird das Thema bleiben. Auch die SPD möchte da ja eigentlich was verändern, aber da ist die FDP hart. Und das Thema wird bestimmt auch die nächste Regierung noch betreffen, wer immer darin sitzen wird und teilhaben wird. Denn mehr Geld wird auch in naher Zukunft nicht zur Verfügung stehen, zumal der Sonderetat für die Verteidigung dann ja auch in absehbarer Zeit aufgebraucht sein wird.
Also wir wissen ja mittlerweile schon, die Koalitionspartner, die sind gut im Streiten. Mhm. Aber jetzt ist ja eigentlich gefragt, konstruktiv zusammenzuarbeiten, auch um zu zeigen, die Ampel ist handlungsfähig, ne? Gerade in Zeiten der Krise. Wie ist da Ihre Einschätzung? Werden sich da alle am Riemen reißen können, sodass es am Ende dann doch noch alles gut wird?
Ja, ich bin mir nicht so sicher, wie sehr man reißen wird an diesem Riemen. Ich sehe kaum Ansätze. Im Gegenteil, das, was mal hinter vorgehaltener Hand ausgesprochen wurde, wird jetzt öffentlich rausposaunt. Also die Koalitionspartner kritisieren sich gegenseitig, beschimpfen sich. Nicht regierungsfähig, sagen Grüne über die FDP und die FDP gibt das mit den gleichen Worten zurück. Und dazu dann der Bundeskanzler, der zwar von sich selbst sehr überzeugt ist, aber die Öffentlichkeit nicht überzeugt und als führungsschwach gilt. Also meine Einschätzung ist, es wird ein sehr hartes letztes Jahr. Niemand will aus dieser Regierung raus, das glaube ich immer noch. Aber ich erwarte da nicht allzu viel.
Was für Signale sendet man denn da überhaupt an die Bevölkerung, wenn man sich so öffentlich streitet?
Ja, damit hat die Ampel jetzt ja schon sehr viel Erfahrung gemacht und das erzielt ja dann in den Landtagswahlen keine besseren Ergebnisse. Immer zu sagen, so wir müssen mehr unser eigenes hinausstellen, die anderen machen alles falsch, wir sind die Besseren, führt ja eher dazu, dass die anderen, die in der Opposition sind, an Zustimmung gewinnen und auch in Umfragen gibt es da keine Veränderung, die die Ampel positiv stimmen könnte.
Also keine so geschickte Taktik auch im Hinblick auf die Bundestagswahl im kommenden Jahr.
Genau.
Schauen wir mal noch über die Innenpolitik hinaus. Da hat Kanzler Scholz ja angekündigt, sich mehr einsetzen zu wollen für ein Ende des Krieges in der Ukraine. Im ZDF-Sommerinterview da hat er gestern gesagt, dass es auf alle Fälle eine weitere Friedenskonferenz geben solle, und zwar mit Russland. Und für diese Aussage, da gab es dann gleich Kritik von der CDU. Mit welcher Begründung denn?
Ja, die Union geht davon aus, dass Scholz sich als Friedenskanzler darstellen will, so sagt sie das. Und sie glaubt nicht, dass Russland sich zum Verhandeln an irgendeinen Tisch setzen will. Der Vorwurf ist sogar noch härter. Also Scholz gehe Propaganda auf den Leim, meint der CDU-Außenpolitiker Kiesewetter. Man muss dazu wissen, das ist kein Kurswechsel des Kanzlers. Er hat das auch schon nach der Friedenskonferenz in der Schweiz gesagt. Da war Russland nicht dabei, die Ukraine ja, aber Russland nicht. Und da haben die Teilnehmer hinterher gesagt, nächstes Mal müsse Russland mit am Tisch sitzen. Ob das so kommt und unter welchen Bedingungen vor allem, das steht auf einem ganz anderen Blatt Papier.
Die Sommerpause ist vorbei. In Berlin geht es heute wieder los mit der Haushaltswoche und über die Streitthemen und die Stimmung in der Ampel habe ich mit Sabine Henkel aus dem ARD-Hauptstadtstudio gesprochen. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Ja, und noch so ein Dauerbrenner in der politischen Diskussion im Land ist die Migration und damit die Sicherheit in Deutschland. Vor allem nach dem Attentat von Solingen ist das wieder in den Fokus gerückt. Der zweite Migrationsgipfel steht bevor. Morgen treffen sich dazu Vertreter von Bundesregierung, Opposition und Ländern in Berlin. Und vorab signalisiert Bundeskanzler Scholz, er hat alles im Griff. Aus Berlin, Uwe Jahn.
Die Frage an den Bundeskanzler im ZDF-Sommerinterview ist einfach. Hat er das Thema Migration bisher unterschätzt? Die Antwort fällt deutlich aus.
Nein, ich habe die größte Wende im Umgang mit Migration zustande gebracht in der Geschichte der letzten 10, 20 Jahre.
Scholz meint, verschärfte Regeln im Aufenthaltsrecht, erleichterte Abschiebungen, die europäische Einigung auf ein Asylsystem im vergangenen Jahr. Die Lesart von CSU-Chef Markus Söder ist eine andere.
Die Wahrheit ist einfach, es ist uns über den Kopf gewachsen und jetzt müssen wir im Handeln, seit über 2 Jahren übrigens, haben die Ministerpräsidenten das der Ampel gesagt. Und erst nach Solingen ist was passiert.
So will er es sehen. Auf alle Fälle hat die Debatte seit dem Attentat in Solingen Fahrt aufgenommen. Die Koalition aus SPD, Grünen und FDP legte ein umfangreiches Sicherheitspaket vor. Darin geht es um die Ausweitung von Messerverbotszonen. Ausreisepflichtige Flüchtlinge sollen keine Leistungen mehr erhalten, Ermittlungsbehörden mehr Befugnisse bekommen. Ein erster Text für entsprechende Gesetzesverschärfungen ist am Wochenende an die Regierungsfraktionen verschickt worden. Der AfD reicht das alles längst nicht. Außerdem fühlt deren Fraktions- und Parteichefin Alice Weidel sich durch die Wahlerfolge in Thüringen und Sachsen ermutigt.
Die Migrationswende wird es nur mit der AfD, wird es nur mit uns geben, mit allen anderen Parteien nicht. Und darum werden wir nicht nur zur Brandenburg-Wahl, sondern auch zur Bundestagswahl werden wir auf die absolute Mehrheit gehen.
So viel Zuversicht ist selten geworden. Inzwischen haben zwischen Regierung und CDU-CSU Gespräche zum Thema Migration begonnen. Ob sie am Dienstag weitergehen, hängt laut CDU-Chef Friedrich Merz auch davon ab, ob deutlich mehr Zurückweisungen an der deutschen Grenze ermöglicht werden. FDP-Chef Christian Lindner hält das für notwendig.
Wir brauchen Kontrolle und Konsequenz bei der Einwanderung. Wir setzen die Weltoffenheit unseres Landes aufs Spiel, wenn die Menschen das Gefühl haben, es sind Verluste an Sicherheit damit verbunden.
Lindner will wie Söder die Zahl der Flüchtlinge pro Jahr auf weit unter 100.000 drücken. Anders die Grünen. Deren Innenexperte Konstantin von Notz zieht aus dem Attentat von Solingen den Schluss, dass vor allem mehr für die Sicherheit getan werden muss.
Wir reden über sicherheitspolitische Fragen, nicht über migrationspolitische. Und deswegen überprüfen wir die Formulierungen der Bundesregierung jetzt sehr gewissenhaft und unter Hochdruck und wollen, dass wir hier sicherheitspolitisch einen entscheidenden Schritt vorankommen.
Zum Beispiel bei mehr Stellen für Polizei und Gerichte. Wann genau das Sicherheitspaket in den Bundestag kommt, unklar. Diese Parlamentswoche ist Haushaltswoche. Das heißt, es geht um den Bundeshaushalt mit den Einzeletats der Ministerien. In der Generaldebatte am Mittwoch, bei der es um die gesamte Politik der Bundesregierung geht, dürften dennoch die Themen Asyl und Sicherheit Hauptrollen spielen.
Wenn es nicht gerade um Erkrankungen geht, die ohnehin nur Frauen haben können, dann ist der Patient im medizinischen Lehrbuch auch meist männlich. Ein gefährlicher Umstand für Frauen, das beklagt die Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbunds Christiane Groß. ARD-Hauptstadtkorrespondent Lothar Lenz mit den Hintergründen.
Viel zu lange seien Medizin und Wissenschaft von Männern dominiert worden, sagte Groß. Deshalb habe die Denkweise vorgeherrscht, was für Männer erforscht wurde, das passt auch zu Frauen. Hormonzyklen von Patientinnen hätten gestört und Schwangerschaften als Hindernisse gegolten. Die Ärztinnenpräsidentin begrüßte, dass junge Ärzte heute in ihrer Ausbildung früh mit dem Thema geschlechtersensible Medizin in Kontakt kämen. Allerdings müssten auch Patientinnen einfordern, dass ihre persönlichen Symptome ernst genommen werden. Groß, die in Wuppertal als Allgemeinmedizinerin und Psychotherapie-Fachärztin niedergelassen ist, nannte das Beispiel Herzinfarkte. Wenn Patientinnen ihre Symptome herunterspielten und Ärzte nach männertypischen Signalen suchten, dann steige für Frauen das Risiko schwerer Folgeschäden oder sogar von Todesfällen. Unter den Medizinstudenten in Deutschland sind zurzeit etwa 2/3 Frauen.
Aus Berlin war das Lothar Lenz. Die europäische Wirtschaft braucht neuen Schwung. Und wie das gehen kann, das soll der sogenannte Draghi-Report der EU zeigen. Nach den Meldungen mit Isabel Tentrup.
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat vor Einschränkungen bei der Patientenversorgung gewarnt. Vorstandschef Gass sagte der Augsburger Allgemeinen, die finanzielle Lage der Kliniken sei so ernst wie noch nie. Jede zweite Klinik plane Sparmaßnahmen. Gass rief Gesundheitsminister Lauterbach dazu auf, die Vergütungen der Krankenkassen an die Inflation und Lohnerhöhungen anzupassen. Ohne den Ausgleich seien immer mehr Kliniken in ihrer Existenz bedroht. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft DKG erwartet im laufenden Jahr bei den Krankenhäusern ein Minus von insgesamt 6 Milliarden Euro. Für heute hat die DKG zu einem Krankenhausgipfel nach Berlin eingeladen, zu dem auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach erwartet wird. Bundesarbeitsminister Heil hat eine spürbare Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns gefordert. Der SPD-Politiker sagte im ARD-Morgenmagazin, die Erhöhung sei zuletzt zu niedrig ausgefallen. Wer Vollzeit arbeite, müsse davon leben können. Die Höhe des Mindestlohns wird von einer Kommission festgelegt, in der Arbeitgeber und Gewerkschaften vertreten sind. Der Arbeitsminister forderte das Gremium auf, die europäischen Vorgaben zum Mindestlohn zu beachten. Danach müsse dieser in Deutschland bei einem Stundensatz von 14,75 Euro liegen. Zurzeit sind es 12,41 Euro. Kritik an Heils Forderung kommt vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft. Deren Tarifexperte Lesch sprach von Wahlkampf und Stimmenfang. Eine Einmischung der Politik könne dazu führen, dass in bestimmten Bereichen keine Bereitschaft mehr da sein werde, Tariflöhne zu verhandeln. Stattdessen gäbe es dann eine staatliche Lohnfestsetzung. Wer heute oder morgen im Saarland zur Sparkasse oder der Saar-LB will, muss mit erheblichen Einschränkungen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat die insgesamt knapp 4000 Beschäftigten zum Streik aufgerufen. Viele Filialen und Schalter sollen deshalb geschlossen bleiben. Geldautomaten, Selbstbedienungsterminals und Online-Banking können aber uneingeschränkt genutzt werden. Hintergrund der Streiks ist der laufende Tarifstreit. Verdi fordert 12,5% mehr Lohn für die Beschäftigten, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite bietet bisher 9,5% gestaffelt über 3,5 Jahre. Rheinland-Pfalz regelt den Katastrophenschutz neu. Damit zieht das Land Konsequenzen aus der Flutkatastrophe an der Ahr. Den Entwurf für das Gesetz werden Ministerpräsident Schweizer und Innenminister Ebling heute vorstellen. Geregelt wird unter anderem, wann die Kommunen Krisenstäbe bilden müssen. Auch wird festgeschrieben, dass es regelmäßige und verpflichtende Katastrophenschutzübungen geben soll. Bereits beschlossen hat Rheinland-Pfalz, ein neues Landesamt für Katastrophenschutz einzurichten. Herzstück ist ein neues Lagezentrum für Bevölkerungsschutz in Koblenz.
Die SR-Info-Bilanz am Mittag mit Sarah Sasso. Ja, die europäische Wirtschaft, die ist in der Krise und das hat viele Gründe. Da ist die Abhängigkeit von außereuropäischen Märkten, da sind die USA, die ausländischen Firmen viel bessere Ansiedlungsbedingungen bieten als europäische Länder und die Liste ließe sich ja noch fortsetzen. Da muss ein Plan her, und zwar ein guter, wie die Wettbewerbsfähigkeit der EU gesteigert werden kann. Und den sollte der frühere italienische Ministerpräsident und Ex-Chef der Europäischen Zentralbank Draghi austüfteln. Dazu aus Brüssel Helga Schmidt.
Europas Unternehmen sind in vielen Bereichen nicht mehr konkurrenzfähig. In so düsternen Farben malt der frühere Chef der Europäischen Zentralbank das Lagebild. Es ist das Bild einer Europäischen Union, die in wichtigen Bereichen abgehängt ist von Konkurrenten aus China und den USA. Zum Beispiel bei der Erzeugung sauberer Energien. Da empfiehlt Draghi den Blick nach Amerika. Es gibt dort viel mehr Anreize, sagt er, dass sich das lohnt und weniger bürokratische Hürden. Die großen Schwächen des europäischen Binnenmarkt sieht Draghi in einem Mangel an Innovation. Es fehlt an Modernisierung und Erneuerung. Dazu nennt er Herausforderungen, die es so seit dem Zweiten Weltkrieg noch nicht gegeben hat. Dass Europa mit Russland den wichtigsten Lieferanten von Energie verloren hat, nennt Draghi an erster Stelle. Dazu kommt die niedrige Geburtenrate. Zum ersten Mal kann die EU nicht mehr auf eine wachsende Bevölkerung zählen. Mit der Folge, dass in den kommenden Jahren Millionen Arbeitskräfte fehlen werden. Der Bericht wird jetzt in der EU-Kommission besprochen. Dann wird entschieden, was von den Empfehlungen den Mitgliedsländern zur Umsetzung empfohlen wird.
Hier und eine Branche, die dringend solche EU-Vorschläge bräuchte, ist die europäische Automobilindustrie. Die ist durch die Konkurrenz aus China ganz schön in die Bredouille geraten. Die Frage ist, kann man da überhaupt noch von Konkurrenz sprechen, wenn die chinesischen Hersteller schon fast nicht mehr einzuholen sind? VW bekommt das gerade zu spüren, berichtet Eva Lambi-Schmidt.
Mehr als 40 Jahre lang ist Volkswagen bereits auf dem chinesischen Markt. Direkt nach der Öffnung der chinesischen Wirtschaft zu Beginn der 80er Jahre ist Volkswagen nach China gegangen. Lange waren ausländische Unternehmen dazu gezwungen, mit chinesischen Unternehmen Gemeinschaftsunternehmen, sogenannte Joint Ventures, zu gründen. Erst seit wenigen Jahren ist dies in der Automobilindustrie nicht mehr Pflicht. Volkswagen hat 3 Joint Ventures mit chinesischen Firmen, mit SAIC, FAW und JAC, mit denen Volkswagen lange erfolgreich war. Bis vergangenes Jahr hat kein Hersteller in China mehr Autos verkauft als VW. Doch der Erfolg von gestern, das Ansehen der deutschen Autos, des deutschen Maschinenbaus, reicht heute nicht mehr aus. In China boomen Elektroautos, eine Entwicklung, die die deutschen Hersteller versäumt haben. Sie verlieren Marktanteile in China. VW, Mercedes-Benz und BMW kamen laut der Datenanalysefirma Marklines im vergangenen Halbjahr gemeinsam auf nur noch 21%. Auch Hersteller aus den USA und Japan haben es schwerer. Chinesische Kundinnen und Kunden kaufen zunehmend Autos chinesischer Hersteller. Warum in China überhaupt E-Autos angesagt sind, erklärt der chinesische Autoexperte Zheng Jilin von der Shanghaier Unternehmensberatung LMC Automotive.
First is affordability. It's cheap enough.
Erstens, die chinesischen E-Autos sind erschwinglich, günstig genug. Zweitens, die Ladeinfrastruktur ist vorhanden, es ist sehr bequem zu laden. Drittens, die Kosten pro Kilometer sind geringer als der Benzinpreis. So die Einschätzung des chinesischen Autoexperten Zheng Jilin. Hinzu kommen Kaufanreize der chinesischen Regierung, eine Reduzierung der Mehrwertsteuer beim Kauf von E-Autos etwa. Chinesische Hersteller kommen nun auf mehr als 50% Marktanteil. Sie setzen sich gegen die traditionellen Verbrennermotoren durch. Die internationalen Autohersteller haben die Entwicklung der chinesischen Elektroautoindustrie in den vergangenen 10 Jahren verpasst. Sie haben momentan kein passendes Produkt, das zum chinesischen Automarkt passt.
They don't have a suitable product at the moment to fit in.
So die Einschätzung des chinesischen Autoexperten Zheng Jilin. Chinesische Hersteller entwickeln und produzieren schneller neue Autos als die ausländischen Wettbewerber. An die Geschwindigkeit in China von der Idee bis zum fertigen Auto, den sogenannten China Speed, wollen sich deutsche Hersteller nun anpassen und setzen auch auf Innovationen aus China. Sie haben ihre Partnerschaften mit chinesischen Herstellern verstärkt. Die nächsten 9 Modelle für China von Mercedes, Volkswagen und BMW werden im Jahr 2025 und 2026 erwartet, darunter reine E-Autos und Hybride. Der chinesische Autoexperte Zheng Jilin ist optimistisch, dass sie auf dem chinesischen Markt noch die Wende schaffen. Ich denke, wir haben gesehen, dass die deutschen Autohersteller sehr hart arbeiten. Sie haben sich zu den E-Auto-Trends in China verpflichtet. Sie investieren in Forschung und Entwicklung. Deshalb erwarten wir, dass sich der deutsche Marktanteil in China nach 2026 erholen kann.
In China.
will be able to rebound.
VW und seine Probleme auf dem chinesischen Markt, Eva Lambi-Schmidt hat berichtet. Es ist die längste Reise, die er bislang unternommen hat. Papst Franziskus ist für insgesamt 12 Tage in Südostasien unterwegs. Indonesien und Papua-Neuguinea hat er schon abgehakt und jetzt steht Osttimor auf dem Programm, ein Land, in dem es viele soziale Probleme gibt. Wie da der Papstbesuch auf die Bevölkerung wirkt, hat sich Jennifer Johnston angesehen.
Die Kirche im Zentrum der Hauptstadt Dili ist voll. Es sitzen sogar Gläubige draußen auf Stühlen, verfolgen die Messe auf einer Leinwand. 97% der Bevölkerung von Osttimor sind Katholiken.
Ich hoffe, der Besuch des Papstes bringt meinem geliebten Land Frieden, Ruhe und Stabilität,
sagt Donatos Gonsalves, der mit seiner Frau vor der Kirche auf den nächsten Gottesdienst wartet. Die Regierung erwartet, dass 700.000 Menschen und somit gut jeder zweite Osttimorese in die Hauptstadt Dili reisen wird, um den Papst zu sehen. Der Präsident von Osttimor nannte die Vorbereitungen einen logistischen Albtraum. Die Versorgung der Gläubigen mit Wasser und Lebensmitteln sei für den kleinen und jungen südostasiatischen Staat eine riesige Herausforderung. Und doch gleichzeitig die beste Werbung, so Staatspräsident José Ramos Horta. Er hofft auf mehr Touristen.
Ich habe seine Heiligkeit bereits 2-mal getroffen. Er ist sehr sympathisch. Sein Besuch belohnt die Menschen in diesem Land für ihren Glauben. Osttimor ist nach dem Vatikan das zweitkatholischste Land der Welt, bezogen auf den Anteil an der Bevölkerung.
Doch Papst Franziskus wird sich in Osttimor auch mit einem Skandal um sexuellen Missbrauch auseinandersetzen müssen. Der Vatikan räumte im Jahr 2022 öffentlich ein, dass der Unabhängigkeitsheld und Friedensnobelpreisträger Bischof Carlos Belo über viele Jahre Jungen sexuell missbraucht hat. Die niederländische Journalistin Tjaikse Linksma hatte kurz zuvor als erste über den Fall berichtet. Ich denke, der Papst sollte sich bei seinem Besuch bei den Opfern entschuldigen. Aus dem Land selbst kommt wenig Druck. Bischof Belo ist in Osttimor weiterhin äußerst beliebt, ein Held, wegen seiner bedeutenden Rolle im blutigen Unabhängigkeitskampf gegen Indonesien. Viele Timoresen spielen seine Taten daher herunter, bezweifeln, leugnen sie. Der aktuelle Präsident José Ramos Horta hat den Friedensnobelpreis 1996 zusammen mit Bischof Belo bekommen. Ramos Horta erklärt im Interview mit der Nachrichtenagentur AP, dass er das Thema nicht zur Sprache bringen möchte.
Die Menschen respektieren Bischof Belo weiterhin zutiefst für seinen Mut, seinen Beitrag zu ihrem Kampf. Er hat Menschen beschützt, er hat Menschen gerettet und die Menschen vergessen das nicht einfach oder geißeln, ächten ihn.
Der Repräsentant des Vatikans in Osttimor, Monsignore Marco Sprizzi, bereitet den Besuch des Papstes seit fast einem Jahr vor. Erst im Geheimen, dann öffentlich.
So the Pope will be staying 3 days.
Der Papst wird 3 Tage bleiben, einen Tag länger als ursprünglich geplant, um mehr Zeit für die Jugend zu haben. Alles muss sehr gut organisiert sein, besonders die große Messe in Tassitolu. Wir erwarten 700.000 bis 1 Million Menschen.
Der Ort ist der gleiche, an dem Papst Johannes Paul II. Im Jahr 1989 seine Messe gefeiert hat. Nur die Fläche wurde vergrößert auf mehr als 40 Fußballfelder. Für den Besuch von Papst Franziskus wurde dort ein neuer Altar gebaut, für 1 Million US-Dollar. Menschenrechtsorganisationen kritisieren das, angesichts dessen, dass etwa 40% der Timoresen bis heute in Armut leben.
Gestern sind sie zu Ende gegangen, die Paralympics in Paris. Wie zufrieden die deutschen Athletinnen und Athleten sind, fasst Philipp Weißkirch zusammen.
Natürlich gab es sie, die sportlichen Erfolge.
Und es ist wieder mal ein phänomenaler Abend.
Prothesenweitspringer Markus Rehm feierte in Paris seinen 4. Paralympicsieg in Folge.
Ich bin auf jeden Fall unfassbar stolz und dankbar, die 4. Medaille. Ja, ein Traum ist in Erfüllung gegangen.
Große Momente auch beim Schwimmen.
Gold! Gold für Deutschland!
Hieß es im Becken gleich viermal.
Wir sind sehr erfreut über die Sportart Schwimmen, gemessen an sportlichen Erfolg die stärkste Teilmannschaft.
Karl Quade, der Delegationsleiter von Team D, zieht ein überwiegend positives Fazit. 49 Medaillen insgesamt, das sind 6 mehr als noch bei den vergangenen Paralympics, als die deutsche Mannschaft in Tokio so wenig Plaketten einfuhr wie noch nie.
Wenn man das mal in den Medaillen misst, haben wir in 11 Sportarten Medaillen gewonnen. Das waren in Tokio nur 8, das heißt 3 Sportarten mehr.
Allerdings, eine dünnere Ausbeute gab es in der Leichtathletik und auch beim Radsport. Eigentlich 2 deutsche Medaillennester. Aber Leon Schäfer zum Beispiel, gehandelt als Goldkandidat, wurde im Weitsprung und über die 100 Meter nur Vierter.
Ich will nicht zu viel ins Detail gehen und Ausreden suchen, aber ich habe einfach in den letzten Wochen nicht genug Sicherheit in meinen Sprüngen gehabt.
Ausgerechnet zum Saisonhöhepunkt. Enttäuschung auch bei Johannes Flors. Er wollte seinen Triumph von Tokio wiederholen. Am Ende wurde es in An- und Abführung nur Silber. Und so sind es unterm Strich 10 Goldmedaillen. Das ist historisch schlecht. Deutschland verpasst mit Rang 11 im Medaillenspiegel die Top 10.
Platz 10 plus minus, habe ich immer gesagt. Uns geht es erstmal darum, überhaupt diesen Trend zu stoppen. Ja, das, ich glaube, da sind wir jetzt auf einem guten Weg. Natürlich wollen wir noch weiter nach vorne kommen.
Was also bringt die Zukunft für den Verband um Karl Quade? Ja, es gibt Nachwuchs, der Hoffnung macht, aber in ein paar Sportarten stehen auch Zäsuren an. Dazu die ungeklärte Frage nach der Finanzierung des deutschen Parasports.
Das ist sicherlich auch ein Thema. Wir werden natürlich im Nachgang jetzt schauen, wo wir weiter dann mit Bundesstützpunkten arbeiten. Wir werden uns jetzt nicht ausruhen, nur weil jetzt, sagen wir mal, der Trend aus meiner Sicht gestoppt wurde, sondern Paris wird uns Ansporn sein, weiterzumachen auf diesem Weg.
Ende des Jahres will der Behindertensportverband ein neues Leistungssportkonzept verabschieden. Laut Karl Quade soll dann dort auch drinstehen, dass Team D noch mal besser abschneiden soll bei den nächsten Paralympics in 4 Jahren in Los Angeles.
Ja, das wird dann deutlich umständlicher für Saarländerinnen und Saarländer, um live dabei zu sein. Schauen wir noch aufs Wetter. Eindeutig, der Herbst ist da mit vielen Wolken und immer wieder Schauern. Die Temperaturen, die pendeln sich bei 16 Grad in Nonnweiler und 20 Grad in Neuvorweiler ein. Morgen dann zunächst ein bisschen mehr Sonne, am Nachmittag zieht es sich dann wieder zu und es gibt immer mal wieder Regenschauer. Und so setzt sich das Wetter auch diese Woche fort. Es wird kühler, schon am Mittwoch wird es wohl nicht wärmer als 15 Grad. Dazu immer wieder ein Wechsel aus Regen, Sonne und Wolken. Das war die SR-Infobilanz am Mittag. Mein Name ist Sarah Sassou. Seien Sie auch gern um 17.30 Uhr zur SR-Infobilanz am Abend wieder dabei. Bis dahin einen schönen Nachmittag hier auf SR2 Kulturradio.
SR-Info. Auslandspresseschau.
Im US-Präsidentschaftswahlkampf treffen sich die Demokratin Kamala Harris und der Kandidat der Republikaner Donald Trump zu einem Fernsehduell. Die Debatte wird morgen Nacht deutscher Zeit stattfinden. Der Telegraph aus den Niederlanden blickt voraus. Trump hat erklärt, seine Gegnerin sei nicht klug genug, um ohne vorgefertigte Texte öffentlich aufzutreten. Das könnte sich für seine Strategie als Boomerang erweisen. Denn sollte Harris während der Fernsehdebatte entgegen dieser Behauptung des Republikaners souverän wirken, dürfte sie als Siegerin daraus hervorgehen. Insofern hat Trump die Messlatte für seine Rivalen ungewollt niedriger gelegt. Bei all den überhöhten Erwartungen im Vorfeld könnte am Ende ohnehin die Spannung fehlen. Harris' Debatte mit Trumps Vizepräsident Pence im Jahr 2020 etwa wirkte über weite Strecken langweilig. Dabei spielte Harris lächelnd die Sympathiekarte und kam damit gut an. Trump sollte also gewarnt sein. Die neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz kommentiert: Von Trump hat die Öffentlichkeit ein klareres Bild als von Harris. Man liebt oder hasst ihn. Daran kann auch Harris nicht viel ändern, weshalb sie voraussichtlich wenig Redezeit für Kritik an ihm verwenden wird. Sowieso ist Trump selbst sein gefährlichster Feind. Gibt er sich vernünftig und präsidial, könnte er Wechselwähler für sich einnehmen. Gibt er sich vulgär und wild, dürfte das seine Basis begeistern, jedoch Mittewähler abstoßen. Welche Seite dominieren wird, weiß er wohl selbst noch nicht. Insofern ist die Debatte auch ein Duell zwischen Trump und Trump. Zu einem anderen Thema. Bundeskanzler Scholz hat sich für mehr diplomatische Bemühungen im Ukraine-Krieg ausgesprochen. Es solle eine weitere Friedenskonferenz geben. La Repubblica aus Italien weist auf innenpolitische Motive des Kanzlers hin. Olaf Scholz hat einen Plan. Er will als Friedenskanzler in die Geschichte eingehen. Die Wahlen in Thüringen und Sachsen haben gezeigt, dass die Deutschen zweifellos kriegsmüde sind. Fast jeder Zweite hat für Parteien gestimmt, die Frieden in der Ukraine fordern. Die nächste Landtagswahl in Brandenburg in knapp 2 Wochen könnte über das Schicksal der Ukraine bestimmen. Nach den Wahlen in Sachsen und Thüringen ist auch der Ton in der Migrationspolitik schärfer geworden. Der Standard aus Österreich kritisiert: Es wirkt absurd, wenn die AfD im Brandmauerstil von einer Regierung ausgeschlossen wird, ihre Forderungen aber immer mehr übernommen werden. Populistische und unrealistische Forderungen zu Abschiebungen, Pushbacks und Sozialleistungskürzungen tragen dazu bei, dass der ohnehin schon vergiftete Diskurs beim Thema Flucht und Migration weiter nach rechts kippt und noch mehr Menschenverachtendes sagbar wird. Dabei sind wir schon jetzt bei Rufen nach Remigration, also erzwungener Deportation, angekommen. Dem muss man sich auch rhetorisch klar entgegenstellen, anstatt immer mehr die Forderungen von Extremisten zu übernehmen.